Weißt du eigentlich, welcher Geldtyp du bist? Ängstlich oder eine Lebemaus? In meinem Geldtyp-Quiz erfährst du auf humorvolle, aber informative Art, welche ungünstigen Routinen du vielleicht im Umgang mit Geld mit dir herumträgst, die sich effektiv auf deinen Geldbeutel und deinen Kontostand auswirken. Wenn du deine finanzielle Situation langfristig verbessern möchtest, dann könnte das ein erster Einstieg sein, um mal ein bisschen genauer hinzugucken. Mach jetzt ganz kurz Pause, klick auf den Link zum Geldquiz in der Podcast-Beschreibung und finde heraus, was bei deinem Geldverhalten eigentlich dahinter steckt. Heute spreche ich zusammen mit Psychologin, Therapeutin und auch Selbstbetroffener Hanna Schmidt-Pott über das Thema ADHS und ADHD-Tags. Also wie wirkt sich das eigentlich auf mein Geld aus, wenn ich von ADHS betroffen bin? Vielleicht habe ich auch ein Kind oder Kinder, die von ADHS betroffen sind. Und wir geben natürlich auch hilfreiche Tipps, wie man sich vielleicht doch überlisten kann und es schafft, aus der ein oder anderen prekären Situation rauszukommen. Hör's dir unbedingt an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein guter Start, Finanzen für Frauen, der Podcast für deine finanzielle Unabhängigkeit. Ich bin heute zusammen hier mit Hanna und Hanna ist ADHS-Expertin. Und was macht eigentlich eine ADHS-Expertin in einem Finanzpodcast? Wir reden über die ADHS-Tags und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Hanna, stell dich doch am besten erstmal vor.
Schön, dass ich heute da sein darf. Ich bin Hanna. Ich wohne und arbeite in Hamburg als systemische Therapeutin in eigener Praxis. Und ich arbeite hier viel mit Menschen mit ADHS, auch mit anderen psychischen Diagnosen, aber viel tatsächlich mit Menschen mit ADHS. Und das liegt unter anderem daran, dass ich selbst auch eine ADHS-Diagnose habe und im letzten Jahr ein Buch geschrieben habe zum Thema ADHS. Und ja, seitdem ist das hier so ein bisschen mein Schwerpunkt geworden in der Praxis.
Das ist ja so, wenn ich dieses Internet aufmache, dann lese ich so viel von ADHS, von Neurodivergenz. Und ich glaube, das ist nicht nur in meiner Bubble so. Also ich bin sozusagen auch privat damit beschäftigt. Aber vielleicht kannst du nochmal erklären, was ist das eigentlich? Was ist ADHS? Welche Symptome gibt es? Unterschiedlich starke Ausprägungen? Ist das eine Krankheitsstörung? Was ist das?
Ja, also ADHS, da in der Abkürzung merkt man es ja schon, Aufmerksamkeit und Defizit und Hyperaktivität kommt darin vor. Und momentan ist es ja tatsächlich so ein bisschen in aller Munde, aber auch mit irgendwie ganz schön vielen Klischees und Mythen behaftet. Was tatsächlich, ja, wenn man es googelt, also wenn man das Internet öffnet, dazu gehört, was einem sofort entgegenkommt, ist Aufmerksamkeitsdefizit, Konzentrationsprobleme, Impulskontrollstörung, Hyperaktivität, das sind ja so die klassischen Symptome, mit denen man sofort konfrontiert ist. Und mittlerweile wissen wir ja mehr, also es gibt ja jetzt auch viel, viel mehr Symptome oder Auswirkungen auf unseren Alltag, die bekannt geworden sind. Dinge, die vielleicht noch nicht unbedingt in Diagnostikmanualen festgehalten sind, von denen aber viele Betroffene angeben, dass sie das merken können und dass sie das spüren. Zum Beispiel das Masking, das ist ja auch ein großes Thema bei Social Media. Oder wie du schon gesagt hast, so die ADHD-Tags. Ne? Also zu dem Punkt kommen wir ja bestimmt auch noch später, was damit einhergeht. Und was ich tatsächlich ziemlich spannend finde mittlerweile in dem ganzen Diskurs um ADHS ist, dass wir immer mehr verstehen, wie sich die ADHS-Symptome auch bei Erwachsenen zeigen können. Ne? Und auch gerade bei Frauen, dass es eventuell bei weiblich gelesenen Menschen Unterschiede gibt, die es bei männlich gelesenen Menschen so nicht gibt. Also dass die Symptome sich anders zeigen können. Und ich finde es total wichtig, dass die Forschung da jetzt mittlerweile weiter ist und dass es diese Aufmerksamkeit gibt, die es gerade gibt, damit wir halt immer noch mehr rausfinden können.
Genau, es gibt ja so dieses Zappel-Philipp-Syndrom oder so, ne, wie man das so früher genannt hat, ja, ADHS, man verbindet das einfach direkt mit irgendwie kleinen Jungs, die in der Schule irgendwie stören. So. Und du hast das gerade schon angesprochen mit dem Masking, dass es eben ganz häufig auch vor allem Frauen betrifft, die relativ spät erst eine Diagnose bekommen, weil sie eben sehr gelernt haben, sich zu verstellen und sich eben anzupassen an die äußeren Gegebenheiten. Und ehrlich gesagt hört sich das ziemlich anstrengend für mich an.
Ich glaube, das ist es auch. Und ich sage, ich glaube, weil es natürlich auch super individuell ist, wie stark maskiere ich im Alltag und wie sehr habe ich gelernt, mich anpassen zu müssen. Also für mich ist es ganz klar so, dass ich in den, vor allen Dingen in den vergangenen Jahren, also noch gar nicht so lange, mich sehr, sehr stark auch nochmal mit meinen eigenen Symptomen auseinandergesetzt habe. Und ich glaube auch ziemlich viel vom Maskieren abgelegt habe. Einfach weil ich mich halt mit mir auseinandergesetzt habe und auch noch genauer hingeschaut habe, so was, wo sehe ich eigentlich meinen ADHS im Alltag, ne? Also wo kann ich das bemerken und was ist vielleicht auch eine Coping-Strategie, die ich im Laufe meines Lebens entwickelt habe, um nicht so stark anzuecken oder nicht so sehr aufzufallen und mich irgendwie an die neurotypische Welt anzupassen. Ja, deswegen würde ich schon sagen, es ist sehr, sehr anstrengend, sich immer den ganzen Tag damit zu beschäftigen, wie kann ich mich regulieren, wie kann ich irgendwie darauf reagieren, auf Ansprüche oder Anforderungen, die ich eigentlich so gar nicht erfüllen kann.
Ich hatte das Thema jetzt auch mit einer Freundin, die sich jetzt auch testen lassen will, die auch gesagt hat, guck mal, da kommen eben auch Symptome hoch oder daraus entstehen auch Krankheiten, Depressionen, Ängste, ne, wenn man sozusagen die ganze Zeit eben mit diesen äußeren Ansprüchen beschäftigt ist, kann sich das eben auch langfristig auf die Psyche niederschlagen.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also gerade bei Menschen, die spätdiagnostiziert sind, wie du das gerade auch schon gesagt hast, können wir das beobachten, dass sich aus diesem nicht diagnostizierten ADHS, Depressionen oder Angststörungen entwickeln können. Und ADHS hat natürlich auch viele Komorbiditäten, ne? Also wie zum Beispiel Suchterkrankungen, die tauchen häufiger mal auf. Es gibt auch so einen Link zwischen ADHS und Burnout, den man ziehen kann, ne? Also durch dieses ständige Überachieven, was viele Menschen mit ADHS kennen, also sich immer sehr über die eigenen Grenzen zu pushen, um zum Beispiel im Job irgendwelchen Anforderungen gerecht zu werden, ne? In Umgebungen, die gar nicht gut sind für neurodivergente Menschen. Also da würde ich auch mal Menschen auf dem Autismus-Spektrum gar nicht rausnehmen wollen, zum Beispiel, ne? Ja. Also wenn du permanent irgendwie deutlich mehr Energie reinstecken musst als andere Menschen, um durchschnittliche oder sehr gute Arbeit leisten zu können, dann ist das natürlich besonders anstrengend. Und wenn du dann auch noch davon ausgehst, dass du eventuell im Privatleben auch nochmal dich anstrengen musst, um dich zu regulieren und dich anzupassen, dann können wir uns ja vorstellen, wie anstrengend das ist und dass man das eventuell nicht auf eine sehr, sehr lange Zeit so durchhalten kann.
Und jetzt haben wir schon gesagt, ADHS-Tags, also ADHS-Steuer. Wie äußert sich denn ADHS beim Thema Geld? Also gibt es da Leute, die dann besonders viel Schulden machen, Impulskäufe? Wie ist das?
Ja, also natürlich gibt es die. Ich glaube, man kann das gar nicht so doll sagen, das ist das eine, wie sich das jetzt zeigt bei Menschen mit ADHS. Also nicht alle ADHSlerInnen sind auch ImpulskäuferInnen, ne? Aber es gibt natürlich schon, also dieser Begriff ADHD-Tax oder ADHS-Steuer sozusagen, der hat sich ja in Social Media so ein bisschen gebildet. Und so wie ich ihn bisher kennengelernt habe, geht es da auch viel darum, dass zum Beispiel Dinge, die man bestellt hat, nicht zurückgeschickt worden sind. Also, dass man dann plötzlich die Kosten hat für Sachen, die man bestellt hat und die vielleicht nicht passen oder die man doch nicht braucht. Und dann hat man nicht nur Dinge, die man nicht haben will zu Hause und Chaos eventuell, sondern auch noch dafür Geld ausgegeben. Oder dass man nicht dran gedacht hat, irgendwelche Abos oder Probeabos zu kündigen. Oder es nicht geschafft hat, irgendwelche Briefe aufzumachen und dadurch dann Rechnungen nicht bezahlt hat, für die man dann Mahngebühren bezahlen muss und so weiter. Ich glaube, wenn wir da noch länger drüber sprechen oder sprechen würden, dann würden uns noch ganz, ganz viele Beispiele dafür einfallen, wie man ungewollt im Alltag Geld ausgeben kann.
Genau, das ist so dieses Fristen verpassen, ne? Wenn man einfach das so ein bisschen verbummelt hat, ne, was heißt einfach verbummelt, aber es ist ja so die Regel, ne, dass sozusagen der Alltag einfach oft überfordernd ist und so viele gleichzeitige Handlungsstränge und Aufgaben im Leben manchmal vorhanden sind, dass eben irgendwas hinten runterfällt und dieses irgendwas dann häufig irgendwie bezahlt werden muss, weil es dann eine Strafe dafür gibt, ne? Also eben dieses nicht zurückschicken, das kennen wahrscheinlich auch viele, oder eben auch weiß ich zur Bibliothek die Bücher nicht rechtzeitig zurückbringen oder sowas, ne?
Ja.
Das wäre wahrscheinlich so ein anderes Beispiel noch für die ADHD-Tags.
Ich glaube, da sind auch noch mal so zwei verschiedene Bereiche von Symptomatik irgendwie im Spiel, ne? Also einmal das, was du gerade gesagt hast, so dieses die auch kurze Aufmerksamkeitsspanne und dann denkt man kurz dran und dann passiert der Alltag und dann sind so Sachen wieder aus dem Kopf, wie ich wollte zum Beispiel dieses Abo kündigen, aber auch so Thema exekutive Dysfunktion, also das, was im Gehirn quasi dafür verantwortlich ist, dass wir planen, priorisieren, dass wir Dinge erledigen können, also wo dann die Überforderung einsetzt, ne, zum Beispiel sich mit Briefen auseinanderzusetzen, die schon total lange da liegen. Und dann gibt es ja auch, also viele, viele Menschen mit ADHS sind sehr, sehr gut bekannt mit dem Gefühl von Scham. Und das kommt dann ja auch noch dazu, ne, dass man sich dann eventuell schämt, dass man sich um Dinge nicht gekümmert hat. Zum Beispiel, wenn wir gerade noch mal auf das Beispiel mit der Bücherei eingehen, dann schämt man sich vielleicht, dass man die Sachen nicht zurückgebracht hat und schafft es dann auch nicht, sich zu überwinden, den Gang in die Bibliothek zu machen, um es dann doch zurückzugeben und zahlt dann deshalb auch noch mal mehr, ne, weil einem sehr bewusst ist, dass man das eigentlich machen sollte, aber man es vielleicht nicht schafft, sich zu überwinden und diesen Gang überhaupt anzutreten, ne? Und ein Beispiel ist mir gerade auch noch eingefallen, was auch teuer werden kann, ist schnelles Autofahren. Und da habe ich tatsächlich...
Ist mir auch eingefallen, dachte ich auch.
Habe ich auch tatsächlich viele Menschen schon kennengelernt, die öfter mal geblitzt werden. Und das summiert sich ja auch.
Aber ist das, wieso fährt man gerne schnell Auto?
Ehrlich gesagt habe ich dafür keine wissenschaftlich fundierte Idee, aber bei mir ist es glaube ich so, dass ich einfach auch sehr ungeduldig bin beim Autofahren und dann einfach schnell da sein möchte und dann auch denke, boah, warum fahrt ihr eigentlich alle so langsam? Ich überhole jetzt mal schnell. Ich bin da schon deutlich besser geworden, das kommt glaube ich auch mit dem Alter, aber früher bin ich schon öfter mal geblitzt worden. Und dann habe ich natürlich meine Briefe nicht geöffnet und habe dann auch noch ein Bußgeld dafür bekommen, dass ich nicht rechtzeitig meinen Blitzer bezahlt habe. Also ist dann gleich doppelt teuer gewesen.
Shit, ey. Ja, ich habe auch einige Kunden, die neurodivergent sind. Und da ist mir dann immer schon so ein bisschen klar, dass es ein bisschen anders laufen muss manchmal, ne? Also, dass da vielleicht mehr Erinnerungen kommen dürfen und dass es aber auf jeden Fall auch immer schamfrei ist bei mir, ne? Also, das finde ich auch ganz, ganz wichtig, wenn man irgendwas nicht schafft zu tun, ist es ganz wichtig, das zu akzeptieren und einfach dann wieder von null irgendwie anzufangen, ne? Also, das, was du angesprochen hast mit der Scham, das kennen wahrscheinlich viele Leute auch normal, aber ich glaube, dann das so auf die Spitze zu treiben und zu sagen, ich bringe jetzt die Bücher vielleicht nie wieder zurück in die Bibliothek und ich gehe da auch nie wieder hin. Das ist dann natürlich so ein anderes Extrem nochmal.
Ja, ne? Absolut. Also ich glaube gerade auch diese, was du schon sagst, das Wort Extrem passt, glaube ich, ganz gut. Ne? Dieses extreme Gefühl von, ich kann da nie wieder hin. Also das kennen, glaube ich, viele meiner KlientInnen auch, aber ich auch, so dieses Gefühl von, jetzt habe ich irgendwie was gemacht, was nicht normal ist, in Anführungszeichen, also was nicht andere Leute auch so machen würden und deswegen kann ich jetzt nie wieder dahin gehen, weil ich mich so dafür schäme, dass ich nicht korrekt gehandelt habe oder was weiß ich, also ich habe in meiner Vergangenheit, glaube ich, schon häufiger mal den Arzt gewechselt, weil ich irgendwelche Termine vergessen habe oder nicht abgesagt habe und dann dachte, oh Gott, jetzt habe ich diesen einen Termin verpasst, jetzt kann ich da nie wieder hingehen. Und ich glaube, dass diese Denkweise, die passiert schnell auch in anderen Bereichen und gerade auch im Bereich Finanzen, wenn man erwachsen ist, in Anführungszeichen, ist das ja schon auch ein Thema, was sehr, sehr schnell mit Scham und mit dem Gefühl von irgendwie, ich mache das nicht richtig oder ich müsste schon irgendwo sein oder warum kann ich nicht sparen, einhergeht, was dann auch irgendwie eine Hürde ist, das mit anderen Leuten zu teilen und sich Tipps zu holen oder sich bei jemandem wie dir irgendwie Hilfe zu suchen, ne? Also, weil zum Beispiel, als ich mir eine Steuerberaterin gesucht habe, habe ich auch gedacht, oh, ich brauche auf jeden Fall jemanden, der weiß, wie es ist, mit neurodivergenten Menschen zu arbeiten, weil jemand anders würde mich vielleicht irgendwie nicht verstehen und hätte vielleicht auch, ich hätte Angst, dass das, was ich frage, nicht richtig ist oder das, was ich hier einreiche, zu chaotisch ist. Und habe ich tatsächlich damals auch mit in meine Gedanken reinbezogen.
Und wie ist das Ergebnis? Also bist du jetzt zufrieden?
Schlecht. Also falls jemand sich angesprochen fühlt als Steuerberaterin, könnt ihr mir gerne schreiben.
Okay, wisst ihr Bescheid. Ich bin auch da sehr dazu übergegangen, das selber zu machen. Und aber den Rest macht tatsächlich jemand, die ganz nett ist. Und also da auf jeden Fall auch schambefreit unterwegs, wenn ich irgendwie nicht rechtzeitig irgendwas, also rechtzeitig, das ist ja mit Steuerberatung, braucht man ja sich nicht so sehr um die Fristen kümmern, finde ich. Also die, egal. Es läuft.
Okay. Ja, sehr gut.
Was mir beim Thema ADHS und rechtzeitig irgendwas machen einfällt, ist eben nochmal dieses Feast of Famine, sagt man auf Englisch, ne? Also Fest oder Gelage oder Hungersnot. Also dass so dieses Geld kommt rein und es wird dann vielleicht direkt wieder rausgeschossen, weil man hat jetzt eben gerade was. So dieses an langfristige Planung denken, dass das nicht unbedingt so ADHS-typisch ist. Also dass das eine Herausforderung sein könnte.
Kann es auf jeden Fall sein, ja. Also ich mir ist ganz wichtig, so wie du das auch schon sagst, dass es das sein kann. Natürlich gibt es auch Leute, die das total gut können oder die schon irgendwie tolle Strategien entwickelt haben und wo das nicht so ist. Aber klar, gerade so Impulssteuerung ist ja ein wichtiges Thema bei ADHS. Und auch was zum Beispiel ja auch ein Klassiker ist, ist so diese, ich nenne das immer Strohfeuerinteressen, also wo ein Interesse plötzlich ganz hoch lodert und dann ist man da im super krassen Deep Dive, forscht sich da rein, glaubt, das ist das Hobby des Jahrhunderts und kauft auch alles dafür. Also mit Mann meine ich auch mich. Also ich habe einen riesigen Hobbyschrank mit Bastelkram und so. Und dann ist aber oft so, dass dann das Interesse schnell wieder weg ist und man aber schon im Zweifelsfall wirklich sehr, sehr viel Geld da irgendwie versenkt hat. Und dann so wie ich, das ist auch schon in meinem eigenen Podcast ein Running Gag, 20 Kilo Ton im Schrank liegen hat, der nie verwendet wird, weil dann war es, als es dann da war, doch nicht mehr so spannend, ne? Und das ist natürlich schon was, was auf Dauer ganz schön teuer werden kann, wenn einem das öfter passiert, ne?
Das ist so diese Begeisterungsfähigkeit, ne? Was ja eigentlich auch was Schönes ist, aber was natürlich wirklich ins Geld geht, wenn man das für Ton, für Stricken, für Reitsport so alles irgendwie so abwechselnd hat. Das ist natürlich hart, ja.
Und ich meine, viele Hobbys sind leider auch so, dass man echt mittlerweile ja total coole Gadgets und irgendwie Sachen dafür kaufen kann. Also selbst die Sachen, für die man sich interessiert, die vielleicht früher auch ohne irgendwas ausgekommen wären, gibt es ja jetzt mit was weiß ich für Ausführungen. Also man kann da schon ganz gut Geld lassen, würde ich sagen.
Ja, und es gibt ja wirklich für alles jetzt auch einen Online-Kurs, ne? Im Zweifel kann man dann auch immer dafür noch Geld ausgeben. Und das ist natürlich so ein bisschen das Verrückte. Also da sage ich dann auch so häufig in meinen Kursen und so, na, nu warte erst mal ab, so, ne? Vielleicht kannst du erst mal die Variante machen, die vielleicht nicht ganz so intensiv ist oder ja, vor allen Dingen Investitionen erfordert. Und als nächstes ja. Thema wollte ich aber diese Belohnungskäufe oder Impulskäufe nochmal angehen. Du hast ja gesagt, okay, es gibt diesen einen Bereich von Begeisterung, ja, es gibt ein neues Interesse und gibt's aber auch noch andere Formen, dass man sagt, ah, ich habe mir das jetzt verdient, weil und dann zack, ist irgendwie auch schon wieder Geld aus dem Fenster.
Das gibt's mit Sicherheit. Also ich glaube, das gibt's aber auch bei allen Menschen ja. einfach. Ne, dieses Gefühl von, oh, jetzt habe ich so gut durchgehalten oder mich so gut geschlagen, jetzt kann ich mir doch mal was gönnen. Oder mal kann man sich ja was gönnen. Ne? Das gibt's, glaube ich, bei allen. Ne? Was ich aber glaube, was da vielleicht spezifischer drauf zutrifft, ist, dass man, wenn man ADHS hat, vielleicht gar nicht sich so groß unterscheidet von diesem, jetzt gönne ich mir mal was, sondern eher so, was brauche ich dafür noch? Mhm. Ne? Also, dass man, ja, ich arbeite zum Beispiel viel mit meinen Klientinnen mit so Belohnungssystemen im Sinne von, dass man auch die kleinen Feste feiert und dass man sich das irgendwie sichtbar machen soll, die Erfolge, die man im Alltag hat oder die schönen Momente, damit es nicht immer so defizitorientiert ist. Und da kann man natürlich prima dann ganz viel Geld ausgeben für schöne Sticker und coole Boards und Glitzermarker oder was auch immer. Also mir ist wichtig, das hier zu sagen, dass ich mich da gar nicht rausnehme. Also ich habe 1 Million schöne Sticker. Ich gebe die auch gerne meinen KlientInnen mit. Aber na, also dass ich glaube, oft bei Käufen auch so mit einhergeht, bevor ich nicht alles dafür habe, kann ich auch nicht loslegen. Ne? Also, dass man erstmal sich einrichten muss in vielen Dingen und dann braucht man eine komplette Ausrüstung, bevor Dinge losgehen können.
So ein Perfektionismusanspruch dann auch.
Ja, genau. Mhm. Dann die richtige Ausrüstung, das geht dann ja auch damit einher, erstmal so gründlich zu forschen und zu recherchieren, was ist denn überhaupt die beste Ausrüstung? Und ne? Also, das würde ich viel mehr denken, dass das ein Thema ist.
Jetzt haben wir darüber geredet, was alles sozusagen eher vielleicht nicht so gut läuft. Was kann ich denn tun, um meine Finanzen in den Griff zu kriegen? Was funktioniert gut für dich und deine Klientin? Worauf kann man da, wenn man ADHS hat oder bei sich vermutet, mehr achten?
Also das ist natürlich auch wieder super individuell. Was für mich tatsächlich ganz gut funktioniert ist, und das hast du auch schon quasi so ein bisschen angeteasert, Puffer einbauen. Also mich wirklich davon zu verabschieden, so schnelle Käufe zu machen, wenn ich unterwegs bin. Also wir haben ja alle mindestens eine Shopping-App irgendwie auf dem Handy, bin ich mir ziemlich sicher. Und da aber weniger unterwegs schnell mal was zu kaufen, sondern sich dann nochmal zu Hause oder auch noch idealer am nächsten Tag nochmal damit auseinanderzusetzen, ob man das wirklich immer noch will. Und ich mache es ganz häufig so, dass ich Sachen dann erstmal einfach in den Warenkorb packe oder auf eine Merkliste tue und dann 1-2 Nächte drüber schlafe, bevor ich irgendwas anschaffe. Weil häufig tatsächlich die Erfahrung ist, dann brauche ich es auch gar nicht mehr. Und wenn ich es nach einer gewissen Zeit immer noch haben will, dann kaufe ich es auch. Oder aus Nachhaltigkeitsgründen kaufe ich zum Beispiel auch tatsächlich sehr, sehr viel gebraucht. Und das ist natürlich auch gerade bei so Hobbys voll, also wirklich ein Punkt, wo man Geld sparen kann, wenn man erstmal guckt, was kann ich eigentlich bei Kleinanzeigen oder so finden oder bei irgendwelchen Flohmärkten oder so. Vielleicht hat ja auch jemand in meinem Umfeld irgendwas übrig, was er nicht mehr will. Also gerade bei neurodivergenten Menschen gibt es ja die Theorie, dass man sich mit anderen neurodivergenten Menschen umgibt, dass man sich so findet. Und da kann man ja auch mal einfach sich umhören, ob man vielleicht mal was tauschen kann. Also das ist auf jeden Fall was ich empfehlen kann. Und ich finde es auch so fürs Thema Sparen total hilfreich. Also wenn man sparen kann, das ist ja auch immer nochmal die Frage, wie viel Geld kann ich überhaupt sparen? Kann ich irgendwas zurücklegen? Habe ich die finanziellen Möglichkeiten? Dass man das irgendwie so weglegt, dass man da nicht so gut drankommt auch. Ne? Also dass man nicht immer sagen kann, ich tue das jetzt auf mein Sparbuch, aber das ist auch da, wo mein normales Geld ist. Also kann ich mir das immer hin und her schieben, sondern dass das tatsächlich eine Hürde gibt, daran zu kommen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Tipp. Und der absolute ultimative Tipp, den wahrscheinlich auch alle schon irgendwie 100-mal gehört und gelesen haben, den man aber komischerweise trotzdem meistens nicht anmerkt, ist Erinnerungen. Also ich schließe ein Probeabo ab, direkt die Erinnerung in 7 Tagen kündigen. Mhm. Na, dass das einfach nicht in der Gehirnkapazität mit drin sein muss, dass ich mich da irgendwie dran erinnere, sondern dass ich sagen kann, okay, ich kann das jetzt nutzen und mein Handy oder was auch immer erinnert mich daran, dass das noch passieren muss. Und dann am besten auch 2 oder 3 Erinnerungen setzen, falls man bei der ersten gerade irgendwo ist, wo man sie gleich einfach wegwischt, mhm, damit es dann gar nicht die Chance gibt, dass man die Erinnerung wegignoriert. Ja.
Was ich richtig gut fand und total nachvollziehen konnte, ist dieses Tagesgeldkonto, was du angesprochen hast. Ne? Also, dass man eben den Notgroschen oder was auch immer, wie viel man auch immer sparen kann, dass es wirklich so aus den Augen, aus dem Sinn geht, weil ich hatte das jetzt neulich auch gehört, dass von ADHS betroffene Menschen eher Sachen sehen müssen, um sich daran zu erinnern. Also zum Beispiel auch bei Lebensmitteln, dass man die eben in offenen Regalen hat oder so, sonst wird das irgendwie schlecht in den Schränken, weil man sich nicht mehr dran erinnert, dass das da ist. Keine Ahnung, ob das jetzt, ne, so zu plakat.
Doch, das ist auf jeden Fall. Also das, ich kann da ja mal ganz kurz 2 fachliche Worte zu sagen. Also das, was du gerade beschreibst, nennt sich Objektpermanenz. Und das ist eigentlich was sich bei Kindern schon in den ersten Jahren so entwickelt. Ne? Also dieses klassische Versteckspiel, wo man quasi sich unsichtbar macht, weil man sich die Hände vors Gesicht hält und das Kind denkt, man ist nicht da. Das hat damit zu tun, dass die Kinder halt noch nicht verstehen, dass das, was sie nicht mehr sehen, immer noch existiert. Und bei vielen neurodivergenten Menschen ist diese Objektpermanenz nicht so ausgebildet wie bei neurotypischen Menschen. Und das ist tatsächlich dieses Kühlschrankbeispiel, total richtig, ne? Also wenn du was hast und es steht ganz hinten und da steht was vor, ist die Chance, dass du vergisst, dass es existiert, ziemlich hoch. Und so ist es natürlich auch mit vielen anderen Dingen. Und das kann natürlich auch Geld kosten. Also wenn ich ständig neue Lebensmittel kaufe, weil mir die Sachen wegschimmeln, weil sie irgendwo stehen, wo ich es nicht sehe, gebe ich auch unnötiges Geld aus. Oder wenn ich mir neue Klamotten kaufe, weil ich vergessen habe, dass ich noch diese Hose habe. Oder was weiß ich, na, so neue Dinge kaufen, weil ich nicht mehr weiß, dass ich noch was davon habe. Ja. Absolut wichtiges Thema. Ja.
Deswegen, also liebe ich zum Beispiel auch so ein Capsule Wardrobe, ne, dass wirklich alles ganz klar irgendwie aufgeteilt ist, sichtbar ist. Und ich weiß auch noch, ich hatte früher einen Kleiderschrank, der total voll war und wo man gar nicht mehr richtig, ne, gesehen hat, was liegt da hinten noch. Es hilft mir auf jeden Fall auch, also egal, ne, wie das Gehirn sozusagen funktioniert, glaube ich, es macht immer Sinn, sich dessen bewusst zu werden, was schon alles da ist und da genau hinzugucken, um Geld zu sparen. Aber was ich jetzt auch wollte mit der Objektpermanenz, um das Wort jetzt hier gleich mal aufzugreifen, ist eben dieses Tagesgeldkonto, dass man eben Geld dahin schiebt, um es vor sich selber in Sicherheit zu bringen. Sage ich immer, ne? Bring es vor dir selber in Sicherheit, am besten eben mit so einem Dauerauftrag am Anfang des Monats, dass es eben sozusagen nicht mehr als verfügbar im Kopf gekennzeichnet ist.
Absolut. Also und auch gerade, was du sagst, es am Anfang wegtun, ne? Also nicht, wenn was übrig bleibt, so, sondern halt am Anfang dafür zu sorgen, dass es auf jeden Fall übrig bleibt, wenn man sich das leisten kann. Und selbst wenn das nur ganz, ganz wenig ist, ne, dann ist es trotzdem besser als gar nichts. Und auf lange Sicht hat es ja vielleicht auch die Chance, ein bisschen mehr zu werden.
Und hast du schon mal sowas probiert wie Budgeting oder so, dass du so Budgets für bestimmte Zwecke hast?
Ja, habe ich. Aber ich muss sagen, es funktioniert nicht so semi-gut für mich, weil in den meisten Konten, die du ja hast, mit so Unterkonten kannst du das Geld ja easy peasy hin und her schieben. Und genau das mache ich auch. Also ich merke, das hat für mich weniger mit meiner Lebensrealität zu tun, als ich mir wünschen würde. Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht und habe das so aufgeteilt zwischen Haushalt und einem Spaß-Unterkonto und einmal meine ganzen Fixkosten, so Spotify und was es da sonst noch so gibt. Merke aber, das wäre schön, wenn das so läuft, aber ich schiebe munter alles hin und her und das funktioniert auch. Also ich verschulde mich nicht. Ich bin aber mittlerweile, und das muss man natürlich auch immer dazu sagen, ja auch wirklich ständig in der Beschäftigung mit mir und meinem ADHS und welche Strategien ich habe und nehme ja auch selber Medikamente, die mich ja auch noch ein bisschen im Alltag unterstützen. Von daher funktioniert das für mich sehr gut. Ich weiß aber auch, dass es Zeiten in meinem Leben gab, wo ich halt auch ständig Sachen aus meinem Sparbuch rüberschieben musste, damit ich irgendwie klargekommen bin. Ne? So. Deswegen, ich versuche schon mit diesen Unterkonten zu arbeiten und es funktioniert auch so halbwegs, aber trotzdem merke ich einfach, das ist noch nicht das Prinzip, was es für mich ganz einfach macht.
Die Hemmschwelle ist noch nicht hoch genug, das hin und her zu schieben.
Nee. Wenn ich dafür eine Gebühr zahlen müsste, dann ja.
Ja, ich glaube, damals hatte ich angefangen, da gab es noch gar nicht so diese Pockets und so, sondern da hatte man halt tatsächlich richtige Unterkonten mit IBAN, sodass man sich das wirklich so überweisen musste und das eben auch ein bisschen gedauert hat, bis es dann nochmal da war und so. Und da war es auf jeden Fall mühsamer sozusagen. Da hat es einfach nicht so schnell geklappt. Und deswegen, glaube ich, hat es am Anfang besonders gut für mich funktioniert. Und das konnte ich dann einfach auf so eine Pocket-Struktur übertragen. Aber ich glaube, wenn ich so gleich mit Pockets anfangen würde, wo ich wirklich eigentlich in Sekundenschnelle das Geld auch auf einem anderen Pocket haben könnte, kann ich mir vorstellen, es ist ein bisschen eine Herausforderung, sich auch wirklich dran zu halten.
Ja, das und was ich glaube, was es für, also gerade in meinem speziellen Fall auch nochmal so ein bisschen erschwert hat, war, dass ich das so super schnell in so einem Impuls eingerichtet habe. Ich glaube tatsächlich, dass ich das damals nach einem Gespräch mit dir gemacht habe, habe ich gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt ziehe ich meine Konten um, neues Geschäftskonto, neues Privatkonto und habe das dann gemacht und habe dann teilweise beim Kontowechsel bei manchen Sachen gar nicht so drüber nachgedacht, welche von diesen IBAN-Nummern ich eingebe. Und das dann halt auch, dass ich mir selber quasi schon die Chance ein bisschen am Anfang erschwert habe, dass die Leute vom richtigen Pocket abbuchen. Ja, also Mist. Falls uns Leute zuhören, die sich das jetzt einrichten wollen, kann ich das sehr empfehlen, erstmal bei diesen Pockets da quasi eigene IBANs zu erstellen und dann zu überlegen, was muss ich wo angeben. Ich könnte natürlich, könnten jetzt manche fiesen Menschen sagen, das alles nochmal umändern. In der Realität ist es mir aber dann tatsächlich nicht wichtig genug, um da nochmal die Zeit reinzuwerfen. Ja, dann bucht Spotify halt im falschen Konto ab. Dann ist es halt so. Aber ich glaube, das zum Beispiel hat es für mich dann auch noch so ein bisschen erschwert, diese Pockets so zu nutzen, wie sie eigentlich gedacht sind, weil ich halt am Anfang einmal zu impulsiv quasi das eingerichtet habe.
Also schöne Idee, aber so Mittel in der Umsetzung, in der Praxis.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, so ein Teil davon war einfach meine eigene Schnelligkeit. Was ich aber tatsächlich super hilfreich finde, das kann ich ja vielleicht auch nochmal sagen, ist, dass es ja jetzt mittlerweile bei sehr, sehr vielen Konten die Möglichkeit gibt, dass die schon auch so ein bisschen sortieren, wofür hat man wie viel Geld ausgegeben. Und das finde ich tatsächlich super spannend, mir anzugucken, so dieses Tortendiagramm, in welchem Bereich gebe ich eigentlich total viel Geld aus, um da auch vielleicht nochmal ein bisschen mehr mir überlegen zu können, ob ich das so weiterführen möchte.
Ja. Ja, dass man so ein bisschen die eigenen Prioritäten nochmal checken kann. Ne? Will ich wirklich so viel konsumieren oder so viel Geld auch für Essen ausgeben? Das ist zum Beispiel echt so ein Kostenfaktor, den viele meiner Kunden dann erst so entdecken, wenn sie so diesen Status Quo-Check mit mir machen, dass sie merken, ach du Schande, ne? Oder so auch als Familie, wo die dann sagen, ja, mit zwei kleinen Kindern 1,4 oder 1,6 im Monat für Lebensmittel, ne? Und dann sagen die schon, ach ja, vielleicht ist das doch ein bisschen zu viel. Ja. Und das ist natürlich gut, ne, da wirklich mal genau hinzugucken.
Das ist, glaube ich, aber auch nochmal ein wichtiger Bereich, den du gerade noch angesprochen hast, ist auch Essen. Gerade Essen bestellen oder Essen gehen, weil ich glaube auch, wenn wir nochmal ganz kurz richtig doll zurückspulen zum Beginn unserer Unterhaltung, so was das Thema Anstrengung angeht, ist auch ja auch oft so Kochen oder sich selber versorgen auch ein Thema, was schnell zur Überforderung und so ganz schön viel Stress und Belastung führen kann. Also gerade nach einem langen Arbeitstag oder generell einfach die Planung, weil es wird ja oft empfohlen, man soll zum Beispiel Wochenpläne machen, um weniger Geld auszugeben. Und das funktioniert, glaube ich, aber für viele neurodivergente Menschen gar nicht so gut, weil diese Planung total schwierig ist. Und auch diese Überlegung von, was brauche ich dann so insgesamt für die ganze Woche? Und dann ist man doch mal unterwegs und dann wird was schlecht und dann ist super viel Demotivation da und auch Scham, dass das dann wieder nicht geklappt hat. Und dann fallen diese ganzen Pläne schnell in sich zusammen und dann wird eher doch noch mal was bestellt, weil halt die Kraft nicht mehr zum Kochen reicht oder weil es zu schwierig war, vorher zu entscheiden, was muss ich einkaufen, oder der Einkauf auch einfach ja für viele Menschen auch schon sehr überfordernd sein kann. Mhm. Und dass dann tatsächlich, glaube ich, auch oft relativ viel Geld für bestelltes Essen oder so ausgegeben wird.
Mhm. Ja, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe jetzt auch gerade eine Podcast-Folge veröffentlicht zum Thema Geld bei Lebensmittel sparen. Und da gibt's natürlich auch den Tipp, Meal Prep zu machen. Ja, dass man sich auf den Sonntag hinstellt und sagt, okay, ich koche jetzt für die ganze Woche vor. Ich hingegen finde es nicht ganz so sexy, mir vorzustellen, 5 Tage die Woche oder auch nur 3 jetzt jeden Mittag das Gleiche zu essen. Weil du willst ja dann auch, weißt du, mit einem Mal das möglichst effizient irgendwie vorgekocht haben, und sonst stellst dich jetzt vielleicht auch nicht hin und machst jetzt so super viele verschiedene Sachen. Und das ist, glaube ich, wäre für mich so ein bisschen so ein Upturner bei diesem Meal Prep Thema.
Ja, es gibt ja Leute, die haben sowieso so ein Safe Food, was sie quasi immer essen können, dann kann das natürlich ein Thema sein. Mir geht's da tatsächlich ähnlich wie dir. Also ich finde es auch schwierig für mich zu entscheiden, was ich jetzt den Rest der Woche essen möchte. Und man muss natürlich dann auch die Zeit und die Kraft finden, um das überhaupt so toll vorkochen zu können, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Also für wen das funktioniert, ist das, glaube ich, eine tolle Methode, um auch Geld zu sparen, aber ja, es ist auf jeden Fall auch, birgt Herausforderungen, würde ich sagen.
Ja. Ich habe noch ein Thema, nämlich ADHS bei Kindern. Ne? Wir hatten vorhin schon hier Zappelphilipp, und da möchte ich auch unbedingt nochmal drauf aufmerksam machen, da auch bei Mädchen nochmal wirklich genauer hinzugucken, ne? Dass man jetzt nicht nur die auffälligen Jungs in Anführungsstrichen beobachtet, sondern dass man auch da wirklich nochmal hinguckt, ob eben nicht auch Mädchen betroffen werden, weil es gibt so eine Fake-Gender-Gap, würde ich es fast nennen, ne? Also, dass man eigentlich nicht sagen kann, es sind mehr Männer als Frauen betroffen, oder?
Also, wenn man einfach nur die Studien liest, dann kann man das schon sagen, ne? Also, die Studien, die es gibt, die sagen, mehr Jungs, mehr Männer sind betroffen als Mädchen oder Frauen. Mittlerweile sagt man aber halt auch, so wie du es gerade gesagt hast, dass relativ viele weiblich gelesene Personen durch das Raster fallen, ne? Weil wir einfach in den gesellschaftlichen Strukturen, in denen wir leben, also sprich den patriarchalen Strukturen, davon ausgehen, dass Mädchen schon im relativ jungen Alter oft den Druck irgendwie verspüren, sich an gesellschaftliche Normen mehr anzupassen als Jungs, beziehungsweise den Erwartungen an Mädchen gerecht zu werden, also eher nicht zu stören, eher unauffällig zu sein. Und dadurch gibt es die Theorie, dass halt viele, viele Mädchen, die ADHS haben, nicht so auffällig sind, weil man von Jungs vielleicht eher erwarten würde, dass sie eh ein bisschen lauter, ein bisschen zappliger, ein bisschen unangepasster sind, und Mädchen dann relativ schnell lernen, sehr, sehr gute und sehr, sehr hilfreiche, in Anführungszeichen hilfreich, Strategien zu entwickeln, um sich selber zu helfen und um mit ihren Symptomen irgendwie umzugehen, und dadurch dann eher nicht so diagnostiziert werden. Und außerdem gibt es auch noch Studien, die sagen, dass bei Mädchen tatsächlich eher so der hypoaktive Typ von ADHS verbreiteter ist als der hyperaktive Typ. Also tatsächlich ja sowieso auch noch mal ein bisschen anders von der Symptomatik. Nicht ganz so zappelig im Kindesalter, sondern eher dieses Klassische, was man auch so kennt von früher, noch klischeemäßig verträumtere. Das fällt natürlich auch nicht so schnell in der Schule auf, ne? Also wenn jemand in Anführungszeichen permanent stört, dann wirst du schneller auf ihn aufmerksam, als wenn jemand einfach leise ist.
Ich habe auch noch einen Punkt, wo eben ADHS bei Kindern auch noch teurer werden kann. Eigentlich habe ich nicht nur einen, sondern diverse. Aber was mir eben zum Beispiel auch aufgefallen ist, so in dem Bereich, wo mein Sohn so unterwegs ist, ne, gibt es auch Kinder, die einfach sehr viele Dinge verlieren, ne, wo das oft neu gekauft werden muss, wo es kaputt geht, weil man ja vielleicht die Kraft irgendwo loswerden muss, die Energie irgendwo loswerden muss, wo aber auch manchmal die Impulskontrolle fehlt, weil auch eine Aggression irgendwie vielleicht da ist oder eine Unruhe zumindest. Oder das habe ich nämlich neulich gelesen, dass man manchmal lieber Bücher kauft, weil Dinge markiert werden müssen, weil zum Beispiel das Visuelle eben besser aufgenommen werden kann vom Gehirn und dass man eben nicht nur leihen kann, die Bücher, sondern sie eben tatsächlich kauft.
Ich halte das tatsächlich für gar nicht so eine schlechte Idee. Also natürlich, die Lerntypen sind ja auch noch mal anders. Aber wenn ich da mal auf mich gucke, ich kann zum Beispiel ganz, ganz schlecht lernen oder Informationen aufnehmen, wenn ich die Texte nur auf dem Laptop oder auf dem Handy sehe. Also ich bin auch, habe Sachen lieber haptisch in der Hand, um dann auch mal was reinzuschreiben oder zu markieren. Also wenn ich im Studium zum Beispiel gelernt habe, dann habe ich auch mir die Sachen teilweise ausgedruckt, ne? Oder jetzt habe ich halt so ein Paper-Tablet, wo ich auch reinschreiben kann und wo ich meine Fachbücher als PDFs drauf habe, wo ich reinschreiben kann, was ich will, weil mir das einfach deutlich leichter fällt, dann diese Informationen zu verarbeiten. Also das stimmt schon.
Cool. Ja, also Paper-Tablet ist auch nochmal ein Hinweis, ne? Dass du sagst, vielleicht dann darauf umsteigen, dass man das irgendwie mischt, ja, digital und bearbeitbar.
Ja, und es kann auch nicht so leicht verloren gehen, ne? Also ich habe mir das, als ich hier mich in die Freiberuflichkeit begeben habe, habe ich mir dieses Paper-Tablet ausgesucht aus verschiedenen Gründen. Nämlich einmal, weil ich kein echtes Tablet wollte, wo auch so Internet und Ablenkung drauf ist, also ohne irgendwelche Apps. Ich wollte einfach quasi einen digitalen Notizblock haben, der vom Schreibgefühl so ist, dass es sich anfühlt, als würde ich wirklich auf Papier schreiben und wo ich halt nicht abgelenkt werden kann, wo keine Push-Benachrichtigungen kommen, wo ich halt wirklich ein Arbeitsgerät habe, wo ich lesen kann, wo ich markieren kann und wo ich mir in den Sitzungen Notizen machen kann, sodass ich meine ganzen Akten digital habe und an einem Ort, sodass mir auch da halt nichts verloren gehen kann.
Wo ADHS bei Kindern auch noch teurer werden kann, ist ja auch oft ein Selbstwertthema. Ne? Also, dass man viele Misserfolge hatte, vielleicht in der Schullaufbahn, vielleicht früher schon, dass man viel korrigiert wurde, viel angeeckt ist, auch durch zum Beispiel lautes Verhalten oder weil man eben nicht mitgemacht hat oder es auch nicht mitbekommen hat oder wie auch immer. Und dann sozusagen diesen Selbstwert zu heben, indem man andere Erfahrungsräume schafft, damit die Person sich eben über andere Sachen auch lernt zu definieren, ne? Und da Misserfolge zu vermeiden und Erfolgserlebnisse zu sammeln. Und das ist so aus meiner Erfahrung auch was auf jeden Fall teuer werden kann, wenn man das so bereitstellen möchte, ne? Wenn es denn jetzt noch irgendwie Pferdetherapie sein darf oder sowas.
Also ich habe gerade so gedacht, ob das überhaupt ein Gefühl ist, was man so mit monetären Mitteln verändern oder verhindern kann, ne? Weil das Schulsystem, welches wir in Deutschland haben, das ist ja sehr stark auf Leistung und auch auf Vergleiche irgendwie aufgebaut und da kann es natürlich schon sein für Kinder mit ADHS, dass das etwas ist, was wirklich auch sehr eindrücklich einen beschäftigt und auch prägt. Ne? Und also mit Klar. Sicherheit sind therapeutische Unterstützungsangebote total wichtig. Was ich aber vielleicht sogar noch fast als wichtiger empfinden würde, wären solche Dinge wie ja, Verständnis und Wertschätzung zu Hause. Ne? Also was heißt, ich nehme das zurück, dass das wichtiger ist. Ich glaube, es sind beides wichtige Punkte. Aber dass dieses Gefühl von Scheitern und Falschsein in Schule oder auch in Hobby, glaube ich, ganz anders aufgefangen werden kann und ganz anders verarbeitet werden kann, wenn ich zu Hause nicht auch noch dafür geschämt werde. Ne? Also Klassiker zum Beispiel ist, viele Kinder mit ADHS haben super viele Hobbys ausprobiert und wollen die dann nicht weitermachen. Und ich hoffe, dass sich das mittlerweile verändert hat, weil ja auch jetzt auch eine andere Generation in der Elternrolle ist. Aber dass es früher oft so war, So, ja, jetzt hast du das angefangen, jetzt musst du auch mal weitermachen. Du weißt doch noch gar nicht, ob du das willst. So, und du kannst auch nicht jetzt jeden Monat ein neues Hobby ausprobieren. Und ich kann natürlich schon verstehen, dass das auch blöd ist, ne, für Eltern, wenn sie ständig nochmal woanders hinfahren müssen oder neue Anmeldungsgebühren bezahlen müssen oder was auch immer, dass man sich irgendwie auch wünscht, dass das Kind vielleicht mal am Ball bleiben würde irgendwo. Und trotzdem ist es natürlich ein Punkt, der auch dazu beitragen kann, dass man sich denkt, ja, ich kann auch nichts fertig machen. So, ich bin dann irgendwie nicht richtig, weil ich es nicht schaffe, mal eine Sache durchzuziehen. Und ich denke, da ist es ganz häufig aber so, dass dann vielleicht tatsächlich das Richtige noch nicht dabei ist, weil es einen Unterschied gibt zwischen das will ich wirklich nicht mehr machen und ich gebe auf, weil es mir zu schwer wird. Also ich glaube, das ist so ein ganz sensibler Unterschied, den man vielleicht dann mit seinem Kind auch mal angucken kann. Warum möchtest du aufhören? Liegt es daran, dass es jetzt gerade schwierig wird und dass die Dopamine nicht mehr so leicht reinkommen, weil die Erfolge nicht mehr so schnell und so ständig kommen? Oder liegt es halt wirklich daran, dass du das wirklich nicht mehr machen möchtest?
Ja.
So, und das einfach auch ernst zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, der ja auch im Zweifel mit Finanzen zusammenhängt, ne? Also, wie ich schon gesagt habe, irgendwelche Aufnahmegebühren oder irgendwelche Ausrüstung für irgendwelche Hobbys, aber da vielleicht auch ein bisschen offener zu sein und vielleicht dann auch mal eher was auszuleihen für den Anfang, als direkt alles zu kaufen, aber dem Kind dafür dann zu ermöglichen, auch Dinge ausprobieren zu dürfen, ohne das Gefühl zu bekommen, dass man scheitert, weil man nicht durchgezogen hat.
Mhm, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ob ich vielleicht ADHS habe, was müsste ich jetzt machen?
Also es ist natürlich so, dass in Deutschland leider eine ADHS-Diagnostik etwas ist, was sehr viel Geduld und Zeit braucht. Wenn ich jetzt die Idee habe, ich habe ADHS oder ich könnte das haben, einiges passt, dann ist natürlich die Frage, was möchte ich mit diesem Gedanken machen. Ne? Also reicht es mir, dass ich denke, das könnte passen und ich setze mich ein bisschen mit den Strategien auseinander und passe die an mein Leben an und dann geht es mir gut mit der Idee, ich könnte das haben. Oder habe ich das Gefühl, ich brauche auch vielleicht medikamentöse Unterstützung oder therapeutische Unterstützung, dann geht natürlich nichts an einem Facharzt, Fachärztinnenbesuch vorbei. Ne? Das heißt, im Zweifelsfall einfach mal gucken, also einfach mal, hört sich jetzt zynisch an in dieser Geschichte, aber gucken, was ist in meiner Stadt da? Also gibt es irgendwelche Facharzt- oder Fachärztinnenzentren, die diese Diagnostik anbieten? Oder welche PsychiaterInnen bieten die Diagnostik an und im Zweifelsfall wirklich erstmal auf alle Wartelisten setzen lassen, die man findet? Und Thema Finanzen auch. Oft ist tatsächlich so eine Selbstzahlerinnendiagnose deutlich schneller. Kostet natürlich dann was, aber man kommt schneller dran und hat auch schneller eine Antwort und dann auch natürlich schneller einen Zugriff auf therapeutische und medikamentöse Unterstützung. Ist aber natürlich auch wieder mit einem deutlichen Privileg von, man hat das Geld dafür verbunden.
Und welche Art von Unterstützung kann ich mir bei dir holen, wenn ich das jetzt vermute oder auch schon eine Diagnose habe?
Also ganz konkret, in meiner Rolle als Therapeutin arbeite ich ja viel mit Menschen mit ADHS, so zu den Themen, die sich im Laufe des Lebens angesammelt haben. Ne? Also wir gucken oft an, welche Gefühle sind dadurch entstanden. Also wir arbeiten viel mit Scham und Schuld tatsächlich, dass man auch so ein bisschen guckt, wie ist meine Biografie eigentlich davon geprägt. Und das ein bisschen aufzuarbeiten halte ich für wichtig. Und zukunftsgewandt einfach zu gucken, welche Strategien habe ich bisher entwickelt, wie funktionieren die, welche brauche ich vielleicht auch noch. Und das so ein bisschen zu sortieren und auch zu schauen, welche vielleicht nicht mehr so ganz funktionalen Strategien habe ich entwickelt, die irgendwann mal total wichtig und hilfreich waren, aber vielleicht jetzt doch eher stören oder mich belasten und die vielleicht mal abgelöst werden könnten von anderen Strategien, die jetzt besser zu mir passen und zu meinem aktuellen Leben. Und was ich, glaube ich, aber auch nochmal als wichtigen Punkt benennen würde, ist ja, Dinge in Kontext setzen und rausfinden, ich bin damit nicht alleine. Also festzustellen, das liegt irgendwie nicht an meiner Inkompetenz, sondern das hat was mit meinem, ja, mit meiner Diagnose zu tun, mit meinem ADHS, und ich bin gar nicht irgendwie an allem, was mal schiefgelaufen ist, selber schuld. Also Dinge einfach in Kontext bringen, ein Mitgefühl für sich selber zu entwickeln und auch ein Verständnis und Worte zu finden für Dinge, die vielleicht bisher noch nicht so viele Worte hatten.
Ich würde gerne noch mitgeben, wenn jetzt jemand ja sich fragt, wie kriege ich das hin mit dieser ADHS-Steuer, ja, wie komme ich da irgendwie runter? Wenn du wirklich große Schulden hast, würde ich auf jeden Fall eine Schuldnerberatungsstelle empfehlen. Ich habe auch Frauen, die bei mir Erstgespräche buchen, wo dann irgendwie relativ schnell klar wird, okay, die haben 50.000 Schulden und die brauchen tatsächlich jemanden, der mit denen mal die Briefe aufmacht und jetzt mal wirklich guckt und Ratenzahlungen vereinbart oder vielleicht eben sogar eine Privatinsolvenz irgendwie anschiebt. Dann ist das wirklich eine Größenordnung, wo ich sagen würde, such dir professionelle Hilfe, die sich wirklich mit dir hinsetzt und die auch kostenfrei ist, weil du willst ja nicht noch mehr Schulden generieren. Psychologische Unterstützung auf jeden Fall, ne? Also dass man eben auch guckt, was ist hier beim Konsumverhalten, Scham, Schuld und so weiter los. Und auf jeden Fall, ja, kannst du dich natürlich auch gerne an mich wenden, wenn es um Kontenstrukturen geht, um Budgets, dass man sich das Geld eben beiseite schiebt, ja, dass man es eben nicht mehr vor der Nase hat. Das können wir auf jeden Fall alles super gerne einrichten. Wo finden wir dich denn, Hannah, im Internet?
Auf meiner Internetseite, die heißt ganz praktisch so, wie ich auch heiße, hannaschmidpott.de. Da kann man alles nachlesen, was ich so anbiete. Und da findet man auch tatsächlich einen Link zu dem Buch, welches ich ja letztes Jahr mit der Illustratorin Slinger zusammen rausgebracht habe. Und findet auch einen Link zu meinem Podcast, den ich mit meinem Kollegen Johannes über ADHS alle 2 Wochen veröffentliche, und auch zu meinem Instagram, wo ich normalerweise, außer jetzt gerade, regelmäßig Beiträge zu allen möglichen psychologischen und therapeutischen Themen veröffentliche. Genau, da findet man mich, und ansonsten hier in Hamburg vor Ort.
Sag nochmal, wie heißt der Podcast, weil ich finde, der hat immer so einen guten Namen.
Ja, der Podcast heißt Oversharing, der ADHS-Podcast mit Hannah und Johannes.
Wisst ihr Bescheid, also da findet ihr Hannah, holt euch auf jeden Fall Unterstützung, wenn ihr sie braucht. Ich glaube, das ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass man merkt, man steht damit nicht alleine da. Ne, es ist auch nicht immer alles irgendwie, man selber ist dran schuld oder so, sondern wirklich zu gucken, Moment, hat das hier vielleicht noch andere Ursachen?
Absolut.
Vielen Dank, liebe Hanna, dass du da warst. Das war ein bisschen aufregend, weil wir hier technisch einige Herausforderungen hatten, was ihr immer gar nicht so mitkriegt, was auch total okay ist. Aber es ist schon manchmal hier echt ein bisschen Action mit diesem Podcast-Game. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke dir auch und habe mich sehr gefreut, heute bei dir zu sein.
Denkst du darüber nach, dir meine Unterstützung zu sichern? Dann könnte eine Information für dich richtig wichtig sein, denn ab November erhöht sich der Preis für mein 1:1 Mentoring. Das Mentoring ist deine exklusive Zeit mit mir. Wir schauen uns alle Themen rund um deine Finanzen an, Money Mindset, Konsumverhalten, Budgeting, Kontensystem, was du möchtest, also da, wo eben dein Schmerzpunkt liegt. Am Anfang vereinbaren wir ein Ziel, bei dem du gerne ankommen möchtest, und ich leite dich durch mehrere Termine dorthin, dass wir auch wirklich das Ergebnis haben, das du möchtest und das du verdienst. Sichere dir jetzt im Oktober noch den aktuellen Preis. Die Laufzeit der Termine kann dann bis zum Ende des Jahres sein. Das heißt, du startest mit einem richtig reinen Gewissen ins neue Jahr. Den Link zum 1:1 Mentoring findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung.